So herrlich, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, zu singen, er ist würdig. Er und der Vater und der Heilige Geist, das ist der zentrale Punkt des ganzen Universums oder der Universen, der Schöpfer und der Retter und der wiederkommt. Und wir sind auf dem Weg zu ihm und er ist auf dem Weg zu uns. Wir werden uns treffen, wir werden Hochzeit feiern. Jesus, der in diese Welt gekommen ist, geboren wurde, wirklich Kontakt genommen hat mit dieser kaputten Welt, ist Menschen begegnet in ihrem Problem, in ihren Herausforderungen, hat als Messias schon ganz viel gezeigt, was Gott kann und wie es am Ende sein wird. Keine Krankheit mehr, kein Leid mehr, keine Konflikte mehr, keine Kriege mehr, tiefe Sehnsüchte von uns allen. Er lebte als Jude, als Teil des Gottesvolkes und hat dann nach und nach offenbart, was der Wille des Vaters ist. Und er hat das Alte Testament geliebt und gelesen, rauf und runter. Er hat es schon als Junge auswendig gelernt und er erkannte die Summe der Schrift. Die Summe der Schrift ist die Wahrheit und das ist immer so wichtig, dass wir nicht an einzelnen Punkten festhängen und uns mit einzelnen Versen oder isolierten Themen dann festbeißen. So sagen, das muss aber jetzt und zwar sofort immer genau so sein. So, er hat die Höhen und Tiefen des Menschseins erlebt, des Menschen begegnet und hat dann natürlich auch oft feststellen dürfen, dass es am Ende gut wird. Am Ende wird es gut. Da ist Heilung auf dem Weg. Für den inneren Menschen, für den äußeren Menschen, für das Herz, für die Seele, für die Motive, bis hin zum Körper. Ja, genau, Mario hat ja schon eine gute Einleitung gegeben, diese Predigtreihe zur Weisheit und schwerpunktmäßig die Sprüche, aber heute werde ich den Hiob auch noch mal ein bisschen einfließen lassen, weil das ist auch ein ganz wichtiges Buch der Weisheit. Auch das hat Jesus gekannt und gelesen und die Leute, mit denen er da war. Und wir brauchen die Summe der Schrift, damit wir den geraden Weg gehen und uns nicht verbeißen in Extrempositionen. Das kann bis zum Abfall vom Glauben führen. Das kann bis zu so einer großen Verzweiflung führen, dass man dann den Glauben komplett wegwirft. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Jesus folgen und seinem Wegen und seinen Worten und eben auch den Worten, die er genossen hat. Gut. Teil 2 von Die Ehrfurcht vor Gott, nochmal derselbe Text wie letzten Sonntag, aber heute ein bisschen anderen Schwerpunkt. Sprüche 3, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Herr ist hier groß gedruckt übrigens und das ist in vielen Bibeln, nicht in allen so, da steht, im Hebräischen steht da Yahweh. Und Yahweh war der Gott, der sich Mose vorgestellt hat. Es ist also nicht einfach allgemein Gott, sondern es ist genau der Gott, der sich Mose vorgestellt hat und den Mose erkennen durfte und den dann auch immer mehr erkannt haben. Es war auch der Gott, den Abraham schon erkannt hat, aber Mose war der, dem dieser Name gegeben wurde, Yahweh. Der Name, der heilig ist, da sind wir schon beim Thema Ehrfurcht vor Gott. Die Juden, die ja zuerst Empfänger des Alten Testamentes waren, haben nie Yahweh gesagt. Das war ihnen schon zu unheilig, dass ein Mensch diesen Begriff auf seine Lippen nimmt. So, sie haben dann, wenn diese Textstelle kommt, sie haben das ja schriftlich auch irgendwann dann gehabt, erst war es alles mündlich weitererzählt und dann auch aufgeschrieben. Und immer wenn dann Yahweh kommt, das sind so 4 hebräische Buchstaben, dann haben sie Adonai gesagt, obwohl das eigentlich anders geschrieben wird. Und Adonai heißt Herr. Tiefer Respekt vor Gott. Ihn Herr zu nennen, Herr, also im besten Sinne Herr, du bist der Herr, ich bin dein Diener, du bist groß, ich bin klein, du bist mächtig, ich nicht, aber ich darf dir begegnen. So, deswegen ist es manchmal auch eine Frage so unter Theologen oder unter Christen, sollte ich Yahweh sagen? Ich denke, ja, dürfen wir sagen, weil der Respekt, die Gottesfurcht ist in erster Linie eine Herzensangelegenheit und nicht eine Angelegenheit von Äußerlichkeiten. Es ist möglich, eine äußere Gottesfurcht zu leben, aber im Herzen ist es nicht. Also das Wichtigste ist im Herzen. Aber es gibt natürlich äußere Formen, die uns helfen, im Herzen auch Gottesfurcht zu haben. Der Herr. Voll und ganz dem Herrn vertrauen. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre Yahweh, ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Die Furcht des Herrn hat viele Dimensionen, im direkten Umgang mit Gott natürlich, da habe ich gerade schon was gesagt, zu dem Namen Gottes. Und der Name Gottes steht eben für seine Person, das ist ganz eng damit verbunden. Und deswegen haben wir ja auch schon in den 10 Geboten auch die Aufforderung, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Und auch das ist eine Herzensangelegenheit, mehr als das Äußere. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, wenn Leute sagen, oh Gott, oder oh Jemine, Jesus. Oh Jemine. Und so gibt es viele solche Formen und manche Christen zucken zusammen, wenn das nur schon so gesagt wird. Und ich kann das verstehen irgendwo, weil man kann das deuten als Missbrauch des Namens, aber man kann ja mal auch da auf das Herz achten. Das hat Jesus ja sehr oft gemacht, dass man auf das Herz achtet, sodass wir nicht zwanghaft zusammenzucken müssen, wenn das mal so jemand sagt. Aber dass wir als Gläubige halt eine Kultur in unserem Herzen pflegen, dass wir sorgsam damit umgehen, zum Beispiel mit dem Namen Jesus, Jesus Christus. Das ist der Name, der uns gegeben ist, in dem das Heil ist. Da führt sich das so ein bisschen vor und im Petrusbrief heißt es mal, haltet Jesus heilig in euren Herzen. Das ist Gottesfurcht. Haltet Jesus heilig in euren Herzen. Das heißt, wenn irgendwo dieser Name oder dieser Person durch Filme oder was auch immer in Zweifel gezogen wird oder lächerlich gemacht wird, dann ist es ist gut, wenn wir in unseren Herzen Jesus heilig halten. Das ist erstmal so das Allerwichtigste. Ob man dann noch andere korrigiert, das ist eine zweite Frage. Das kommt ja auf die Umstände an. Oder ob man das einfach so sagen abperlen lässt und dass es eben nicht in dem eigenen Herzen Wurzeln schlägt und irgendwann sich ausbreitet, weil in erster Linie würden wir uns selber schaden. Denn der Name Jesus ist der Name, in dem das Heil ist. Wir beten im Namen von Jesus. Und wir wissen, dass darin die Kraft ist und die Erlösung. So, also Gottesfurcht hat damit zu tun, natürlich direkter Umgang mit Gott, mit seinem Namen. Es hat auch damit zu tun, wie wir mit seinem Wort umgehen. Dass wir Respekt haben vor seinem Wort, Respekt haben vor der Bibel, dem Alten und Neuen Testament, weil hierin hat sich unser Gott geäußert. Das sind für ihn wichtige und wertvolle Worte. So in welcher Sprache? Nun ja, das sind dann wieder so die etwas merkwürdigen Wege, wenn dann Leute behaupten, aber nur die Authorized Version von King James Bibel, das ist nur Gottes Wort. Alles andere sind dann irgendwelche Veränderungen und das ist dann nicht heilig und so, na, das ist schwierig. Also wenn man wirklich Original haben will, dann nehmen wir die original hebräische Bibel und die original griechische Bibel. Und Original heißt, wir haben Abschriften davon, niemand hat das Original. Also wenn man sich da so annähern will. Aber es geht wiederum um das Herz, dass ich einen Respekt habe vor dem Wort Gottes, dass ich dankbar bin, dass ich das Wort Gottes habe, weil das ist Licht auf meinem Weg. Das ist mein Anker, das ist meine Orientierung. Und so ist zum Beispiel der Psalm 119, ist auch ein Weisheitspsalm, voll des Lobes über Gottes Wort, über Gottes Weisung, über Gottes Reden, über Gottes Gebote. So, da kann man sich richtig drin baden und da kann man dann mal sich persönlich aufbauen, wie hier der Psalmschreiber das so betont hat, wie wichtig ihm das Wort Gottes ist. Oder Psalm 1, da ist auch ganz viel Weisheit drin, dass er einfach darauf geachtet hat, wenn ich zu viel mit Spöttern zusammen bin, also auch Spötter sind geliebte Menschen von Gott, aber die einfach verächtlich über den Glauben reden oder über sein Wort oder über die Gemeinde und über die Kirche. Wenn ich mich zu lange mit solchen Menschen beschäftige und da tief drin bin, so irgendwann wird das abfärben auf mich. Von daher sagt die Bibel, guck mal, du bist kein Opfer deiner Umstände. Schau mal, wo du dich bewegst, mit wem du zusammen bist und wenn du mit diesen zusammen bist, was du dann machst. Also nochmal, wir distanzieren uns ja nicht grundsätzlich von allen Menschen. Dann hätte Gott ja schon sagen können, du hast dich bekehrt, du bist wiedergeboren, okay, wups, ab in den Himmel. Ja, okay, das wäre dann die ganz leichte Lösung. Nein, wir sind gesandt in diese Welt und wir sollten Kontakt mit Menschen haben, aber wir sollten auf unser Herz eben Acht geben. Und das ist zunächst mal immer ein innerlicher Prozess. Und dann gucken, an welcher Stelle und wo man dann auch mal mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch Klarheit Dinge klarstellt oder zumindest klarstellt, dass man selber da nicht mitmachen möchte. Dann bedeutet die Ehrfurcht vor Gott aber auch, mit einer gewissen Ehrfurcht mit seinen Geschöpfen umzugehen und mit der Schöpfung umzugehen. Auch das ist Ehrfurcht vor Gott. Das haben wir vielleicht manchmal nicht so stark auf dem Schirm, sondern wir sehen halt uns in der Anbetung und das ist natürlich auch super, das ist so irgendwie der Kern, aber Gott hat diese Welt geschaffen und Gott hat jeden Menschen geschaffen. Ja, sogar die Menschen, die ihn leugnen, hat er trotzdem geschaffen. Und die sind ihm alle wichtig. Er liebt sie, jede Seele, jeden Menschen, von jeder Kultur, zu jeder Zeit, egal was der auch anstellt. So, von daher, das ist auch Ehrfurcht vor Gott, wenn ich versuche, das auch irgendwo auszudrücken gegenüber solchen Menschen. Und ich möchte mal in diesem Zusammenhang sagen, was Jesus in Matthäus 25 mal gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Okay? Gut, man kann sich darüber streiten, bezieht sich das nur auf gläubige Leute? Manche gehen diesen Weg. Ich glaube, es bezieht sich auf jeden Menschen. Und wenn man in diese Dimension hineinkommt und wenn man vielleicht auch ein bisschen dahinter guckt oder durchguckt oder schaut, ich sehe mal nicht nur das Äußere, ich sehe mal nicht nur das, was gerade kaputt ist oder das, was unangenehm ist an diesem Menschen oder dass er so furchtbar arm ist oder dass er so psychisch krank ist oder was auch immer uns alles begegnet an Dingen, die auch nicht immer so leicht zu handeln sind. Trotzdem so der Gedanke vom Heiligen Geist, das ist ein Mensch, den Gott geschaffen hat. Es ist immer noch in gewissem Sinne ein Ebenbild Gottes. Das ist die Berufung dieses Menschen. Wenn ich also mit diesem Menschen so umgehe und vielleicht sogar sehen kann, wow, egal wie der Mensch jetzt reagiert, aber ich tue es um Jesu Willen und ich tue es für Jesus, dann ist das auch ein ganz großer Schlüssel, wo Menschen, also ich noch nicht so stark, ich taste mich da gerade vor, aber dass bestimmte Menschen unglaubliche Liebesdienste erweisen, Barmherzigkeitsdienste tun und so weiter, weil sie diesen Ansatz ganz tief drin haben. Die sagen, ich sehe hier diesen schwerkranken Menschen, aber ich sehe auch Jesus. Und aus Ehrfurcht vor Jesus diene ich hier und halte das aus und tue Gutes. Ja, dass wir das einfach nicht trennen. Ja? So wie der Johannes auch mal geschrieben hat, wenn du sagst, du liebst Gott, ja okay, dann möchte ich sehen, dass du auch Menschen liebst. Weil das hängt am Stück, ja. Und natürlich ist das herausfordernd, da und dort, aber auch das ist Ehrfurcht vor Gott, sowie auch Ehrfurcht vor seiner Schöpfung. Ja, die ziemlich in Wehen liegt, das wird uns ja ständig gesagt und man muss natürlich auch sortieren, wo kann ich mir investieren und wo nicht. Klimawandel, Riesenthema, will ich jetzt nicht rein, aber es ist grundsätzlich richtig, auch mit dieser Schöpfung, mit den Tieren, mit den Pflanzen gut umzugehen. Ja. Ohne sie zu vergöttern und was dann alles auch so passiert. Ja. Aber auch das ist ein Teil der Ehrfurcht vor Gott. Nicht seinen Müll einfach irgendwo immer hinzuschmeißen oder sagen sie, diese Welt geht ja eh unter, ist ja eh dem Untergang geweiht. In gewissem Sinne stimmt das ja. Aber dann zu sagen, das ist mir alles egal, ist nicht richtig. Es ist immer noch die Schöpfung Gottes. Die Ehrfurcht vor Gott. Ich habe Ehrfurcht vor Gott, aber ich habe keine Angst. Ich habe Ehrfurcht vor Gott, dem Vater, der mich erzieht. Und nun mal diese gewaltigen Verheißungen hier. wo ich letzte Woche sagte, da gehe ich dann heute mal tiefer rein. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen, deine Weinfässer überfließen lassen. Okay. Also ein doppelter Segen ist hier versprochen, nämlich Heilung und steht ausdrücklich dafür deinen Körper auch. Und versorgt zu sein. Und versorgt zu sein. Und ich habe mich gefragt, so wie will ich das angehen? Also das Thema körperliche Heilung ist und bleibt ein großes Thema unter Christen. Das hat zu Unterschieden auch der verschiedenen Kirchen und Gemeinden geführt. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich frisch Christ war und ich war in einer Baptistengemeinde. Ich bin sehr dankbar, ich bin da zum Glauben gekommen, ich bin da getauft worden. Die haben mir die Liebe zum Wort Gottes beigebracht. Ich durfte irgendwann mitarbeiten und ich hatte auch jemanden, der mich persönlich begleitet hat, der nur ein bisschen älter war als ich, aber wesentlich reifer im Glauben. Und damals habe ich auch mit ihm diskutiert, wie ist das? Jesus hat doch die Kranken geheilt. Können wir nicht auch einfach für Leute beten und dann werden die gesund? Und er sagte zu mir, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, ich mache es nicht mehr. War damals für mich ein bisschen ernüchternd, schockierend. Immerhin war er ein Vorbild für mich und das ist er auch geblieben. Aber an der Stelle habe ich gedacht, okay, sehe ich nicht so. Aber ich war noch ein junger Christ und bin so meinen Weg gegangen und habe dann mich viel mit diesem Thema beschäftigt. Und ich weiß nicht, ich bin ja dann auch irgendwann Pastor geworden, ich kann es nicht zählen, für wie viele Kranke ich gebetet habe. Ich habe für viele Kranke gebetet. Und mein Grundsatz ist, dass ich niemals, also kommt auf die Umstände an, aber dass ich prinzipiell das nicht ablehnen werde, dass ich mir Zeit nehme, für diesen Menschen zu beten, im Namen von Jesus, mit der Bitte, dass Jesus heilt. Und ich durfte ab und zu das erleben, dass Jesus heilt. Und wenn ich jetzt ab und zu sage, dann bin ich vielleicht für manche hier schon der ungläubige Thomas. Okay, sorry, ich kann deine Gedanken nicht ändern. Aber ich will einfach an dieser Stelle ehrlich sein. Weil ich selbst auch in einer Zeit war, wo ich einfach so da reingedrängt habe und das so unbedingt wollte. Und das hat dann auch ungute Nebenwirkungen gehabt. Ich möchte an dieser Stelle ehrlich sein. Aber ehrlich bedeutet eben nicht, naja, klappt nicht, mache ich nicht. Gar nicht, nein. Beten, segnen, zusprechen. Der Kranke, dass er die Gegenwart Gottes spürt, dass er weiß, Gott ist da und dass Gott auch heilen wird. Und vor Jahren habe ich Folgendes erlebt in einer anderen Gemeinde, mit der ich dann später auch mehr verbunden war, dass dort ein Pastorenwechsel war und dann hat einer der Ältesten die Gemeindeleitung übernommen. Ein sehr guter Charakter. Und dann ist seine Frau krebskrank geworden. Und dann hat natürlich die Gemeinde gebetet und sie haben alles versucht. Aber schlussendlich ist diese Frau gestorben an Krebs. Und für die Gemeinde war das schwierig, weil irgendwie das so etwas auch passieren kann. Und dann noch bei der Frau vom Pastor, vom Gemeindeleiter. Wie geht das? Kann das denn sein? Und ich war dann selbst zwar nicht bei der Beerdigung dabei, weil ich zu dem Zeitpunkt noch weit entfernt wohnte, aber ich war dann bei einer Veranstaltung kurz danach dabei, wo ein älterer Pastor, der diese Gemeinde begleitete in den Zeiten des Pastorenwechsels, dann eine Predigt gehalten hat und in der Predigt gesagt hat, sie ist jetzt geheilt. Ja, sie war gestorben, aber er hat gesagt, sie ist jetzt geheilt. Und ich muss mal ehrlicherweise sagen, gerade so in dem Moment habe ich gedacht, finde ich gerade auch nicht so gut, weil, hey, wir wollten doch, dass sie hier geheilt wird und dass wir das alle sehen können und dass wir einfach beten und alles ist wieder gut, ja. Aber ich habe später darüber nachgedacht, dass es ja aber auch doch stimmt, dass wer in den Himmel kommt, dann auch geheilt ist. Das ist doch die Wahrheit, ja. Und ich glaube, hier ist die große Herausforderung bei der körperlichen Heilung, ist das die große Herausforderung, der Zeitraum, wie lange dauert es denn? Eigentlich ist das nur die Frage für uns gläubige Leute. Denn am Ende, wenn wir im Himmel sind, sind wir geheilt. Wir bekommen sogar einen Auferstehungsleib, so wie auch immer der gestaltet ist, aber Krankheit ist dann für immer gar kein Thema mehr. Aber wie ist es denn dazwischen? So, was gibt es denn da? Nun, es gibt Spontanheilungen, ja. Es gibt tolle Zeugnisse darüber. Es gibt Menschen, die wirklich schwer krank sind und es wird für sie gebetet und sie sind sofort komplett gesund. Ja, das gibt es. Und das ist ja besonders im Dienst von Jesus zu sehen, nachdem Jesus ja erst in der Verborgenheit war, aber irgendwann wusste er, jetzt ist die Zeit, der Vater sagt mir das, jetzt ist die Zeit, dass ich den Menschen zeige, dass es das Königreich Gottes wirklich gibt. Und er verkörperte dieses Königreich Gottes. Er verkörperte schon den Neustart dieser kaputten Welt und der kaputten Menschheit. Er verkörperte das. Und er hat es gesagt und er hat es gebetet und es geschah. Der Messias. Die Leute haben sich ja gefragt, als er da war, ja, wer ist denn das? Ist es der Messias oder nicht? Und das war ja ein Riesenthema und das war die große Frage. Entweder ist er das oder er ist ein Spinner oder er ist sogar ein Gotteslästerer, weil er behauptet, so sehr mit Gott im Bunde zu sein oder sogar der Sohn Gottes zu sein. Das war die große Herausforderung. Als die Frage war, ja, ist er das oder ist er das nicht? Da hat er gesagt, die Leute sollen mal schauen, was passiert. Kranke werden geheilt, Dämonisierte werden befreit. Ja, den Leuten geht es besser, wenn sie Jesus begegnen. Und er ruft das Jubeljahr des Herrn aus. Das war einfach seine Antwort. Beurteilt es an der Frucht meines Lebens, an den Auswirkungen, weil er war berufen, das Reich Gottes zu demonstrieren, vorzuleben. Und zwar natürlich nicht nur Heilungen, sondern auch die Liebe zum himmlischen Vater und viele andere Dinge. Aber Jesus hat auch von Leiden gesprochen, die es in dieser Zeit noch gibt, bevor er wiederkommt und die neue Welt kommt, die frei von Leiden ist. Davon hat er auch gesprochen. So, von daher ist es immer wichtig, die Summe der Schrift zu sehen. Und wenn wir jetzt beim Thema Heilung sind, dann möchte ich kurz einen Text aus Jakobus 5 uns hier mit reinbringen. Denn es ist ja auch immer gut, mal im Neuen Testament natürlich zu schauen, wie das denn so zusammenhängen kann. Und Jakobus 5, diese Verse 11 bis 16, sprechen von Heilung. Vielleicht eine der klarsten Texte, neben dem, was Jesus getan hat, der ja nun auch der Messias war, ist schon etwas Besonderes. Aber hier für die Gemeinde heißt es, ich lese mal direkt Vers 14, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen darauf beten, wird der Herr den Kranken heilen oder wiederherstellen. Heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennet einander also eure Sünden. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also was ist der Zusammenhang hier? Der Zusammenhang ist unter anderem das Anerkennen dessen, dass ich Sündenvergebung brauche. Und zwar sowohl die Gemeindeleiter als auch die Kranken, für die man betet. Die Sünde ist ja die größte Krankheit des Menschen, weil es die Trennung von Gott ist. Und das ist auch der Fokus, den Gott am meisten und am liebsten heilt, dass wir Sündenvergebung haben. Und darin eingebettet dürfen wir beten im Namen des Herrn, im Namen von Jesus. Wir dürfen mit Öl salben, ein äußeres Zeichen, in dem keine magische Kraft ist, aber wir tun es im Gehorsam gegenüber diesem Wort und der Herr wird den Kranken heilen. Die Frage ist natürlich immer ein bisschen, wie schnell? Wie schnell? Wir wünschen uns ganz schnell, manchmal passiert es und manchmal dauert es noch, um auch real hier zu predigen, um Glauben zu stärken für uns alle und real unterwegs zu sein. Er wird den Kranken heilen. Wie wunderbar. Und jetzt mal der Zusammenhang hier, denn das ist ja ein Brief an Gläubige, an Gemeindemitglieder auch. Und Vers 13 sagt, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat er einen Grund zur Freude, soll er Gott Loblieder singen. Auch ein ganz toller praktischer Vers. Hast du gar kein Problem, geht's dir gut, preis den Herrn. Hast du Not, bitte ihn. Dann sollst du beten, dann sollst du bitten darum. Mal ganz praktisch, was bedeutet das in unserer Gemeinde? Wenn man krank ist oder große Not hat oder wie auch immer. Nun, es gibt verschiedene Wege bei uns in der Gemeinde, wo man sich daran wenden kann, hallo, ich brauche Hilfe und das ist wunderbar, weil eine Gemeinde ist dazu da, dass man sich gegenseitig hilft. So, wo finde ich denn Leute, die dann mir helfen zu beten? Also zunächst mal betet man selbst natürlich, man soll beten, Gott bitten, vor Gott sein, mit Dankbarkeit, Anbetung und Bitte, einfach das Bedürfnis äußern. Wo kann man das machen? Nun, bei uns in den Kleingruppen natürlich, ein wunderbarer Ort. In den Kleingruppen, da hat man mehr Zeit miteinander, da ist man doch immer wieder mal zusammen unterwegs, man trifft sich immer wieder und das ist ein wunderbarer Ort, wo man auch Vertrauen aufbaut füreinander und wo man sagt, kannst du für mich beten. Dann haben wir so ein Gebetstelegramm, Also es läuft so digital. Meine Frau ist unter anderem dafür verantwortlich, dass das läuft. Und da kann man sich auch an sie wenden oder auch an mich wenden. Und dann wollen wir aber wissen, will die Person auch, dass wir das ein Stück weit öffentlich machen in diesem Kreis von Fürbittern. Und dann ist es da drin und dann beten wir dafür. Und natürlich, wenn wir Ältestentreffen haben und so weiter, gibt es verschiedene Treffen, wo wir dann beten für Menschen, die Nöte haben, weil sie uns das gesagt haben und weil sie möchten, dass wir dafür beten. Und dann feiern wir ja einmal im Monat Abendmahl hier im Gottesdienst. Und jedes Mal ist die Möglichkeit, das Abendmahl zu sich zu nehmen und für sich beten zu lassen. Und manchmal passiert es auch, dass wir dann mit Öl salben. Und dann ist es natürlich auch immer möglich, Gott um Hilfe zu bitten. Aber ich möchte mal so betonen, wir haben so verschiedene Wege und Möglichkeiten. Wenn man hier zur Gemeinde gehört oder auch als Gast, kann man natürlich partizipieren davon. Dann beten wir und dann vertrauen wir Gott und dann wollen wir das Beste für den Menschen und dann die Gegenwart Gottes für den Menschen, den Trost und die Begleitung und die Heilung. Und meine Erfahrung ist, was ich ganz oft vermitteln kann, ist die Gegenwart Gottes. Also das ist ein ganz großes Geschenk. Aber die Heilung, ich muss es ehrlich sagen, habe ich nicht hier immer parat. Ja? Ich habe eine Phase gehabt in meinem ersten Gemeindedienst, wo ich das dachte, aber ich musste dann irgendwann ehrlich sagen, nein, die Heilung liegt immer bei Gott. Gott schenkt sie. Wir müssen ihm vertrauen und ihm glauben und investieren und erwarten. Und dann passiert es oder es passiert später. So, und jetzt der Zusammenhang hier von dem Text. Der Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, spricht hier von Hiob. Okay, im Neuen Testament. Er erinnert an Hiob. Vers 11. Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen. Zu ihnen sehen wir auf. Denkt doch nur an Hiob. Okay, Hiob ist im Alten Testament. Das Buch Hiob gehört übrigens auch zur sogenannten Weisheitsliteratur. Wir sind in einer Predigtreihe über Weisheit. Und da gehört der Hiob auch dazu. Die Sprüche, Hiob, Hohes Lied, das Buch Prediger. Einige Psalmen. Im Neuen Testament Jakobus so, am ähnlichsten noch Weisheitsliteratur. Also Hiob gehört dazu. Jesus hatte auch Hiob im Sinn, das Buch Hiob. Ein ziemlich dickes Buch, 42 Kapitel. Warum ist das in der Bibel? Es ist ganz, ganz wichtig in der Bibel. Weil dieses Buch behandelt die Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wir haben einen liebevollen Gott. Er ist die Liebe. Gott ist allmächtig. Er kann alles. Frage, warum gibt es überhaupt noch Leid? Gott müsste nur mit dem Finger schnippen und die Krankheit ist weg. Gott müsste mit dem Finger schnippen und die Versorgung ist immer da und 5000 Menschen werden übernatürlich gespeist. Gott kann doch. Warum macht er das nicht immer? Eine Frage, die viele Menschen umtreibt. Eine Frage, die manche Menschen scheitern lässt am christlichen Glauben. Eine Frage, die gläubige Leute in gewisse Engführungen bringt, weil sie das irgendwie bearbeiten müssen. Warum ist die Erhörung noch nicht da? Warum ist der Ehepartner, für den ich bete, immer noch nicht erschienen? Warum habe ich ihn noch nicht kennengelernt? Warum ist mein Geld so knapp? Warum habe ich jetzt dieses Desaster, dass der Wert meines Hauses so gefallen ist? Passiert ja aktuell nicht, aber ich meine mal nur so als Beispiel. Warum ist dieser geliebte Mensch gestorben, viel früher als ich dachte? Nicht alt und lebenssatt mit 90, roundabout, sage ich mal, sondern warum ist denn der gestorben mit 60? Warum ist die denn gestorben mit 18? Und das Buch hier arbeitet an dieser Frage und mit Blick auf die Uhr schauen wir jetzt mal rein in Hiob Kapitel 42. Also am liebsten würde ich mit euch mal das Buch durchgehen. Ist total spannend, total cool. Ich weiß, manche Passagen ein bisschen langwierig, diese ganzen langen Reden von den Freunden von Hiob. Und trotzdem, es ist uns ja gegeben, damit wir diese Frage vor Gott beantworten können. Und hier ist eine gewisse Summe am Ende des Buches, Hiob 42. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Es ist ein Gebet von Hiob. Ja? Hiob spricht mit Gott. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife, sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand, sagt Hiob. Wow, das ist Demut, oder? Das ist Demut. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Wow, eine der wunderbarsten Verse für mich aus dem Buch Hiob. Ich kannte dich vom Hörensagen. Was bedeutet das? Hiob war ein frommer Mann. Er hat seinen Glauben gelebt mit ganzem Herzen. Ja, er hatte Ehrfurcht vor Gott. Und er war gesegnet, er war reich, er war verheiratet, er hatte Kinder. Er hatte so viel, aber dann, das ist Kapitel 1 und 2, hat er alles verloren durch Schicksalsschläge, in Anführungszeichen. Er wusste nicht, was Gott zugelassen hat an Leid, das über ihn kommt. Aber der Teufel fragte Gott und Gott sagt, okay, du darfst, aber nur auch bis zu einer bestimmten Grenze darfst du. Ist vielleicht ein bisschen schwer auszuhalten, das Ganze, aber es ist ein Einblick in etwas, was passieren kann. Hiob wusste davon nichts. Er war jemand, der seinen Zehnten Gott gegeben hat, um ihn zu ehren. Genau das, was wir in unserem Sprüchetext von heute haben. Ehre Gott mit dem, was du hast, und er wird dich segnen. Hiob hat es alles gemacht. Und dann kamen diese Schicksalsschläge und dann ging alles den Bach runter. Und Hiob, das ist das Großartige auch an Hiob, ist, Hiob hat gesagt, ich verstehe das nicht. Und Hiob hat gesagt, ich finde das nicht fair. Gott, das ist nicht fair. Es gibt Gottlose, denen geht es viel besser als mir, der ich doch dir vertraue und deine Gesetze halte und deine Gebote und dein Wort und so. Er war sich sogar unsicher, ob seine Kinder den Zehnten geben. Was hat er gemacht? Er hat noch den Zehnten gegeben für seine Kinder. Okay, warum ist uns das aufgeschrieben worden? Ja, damit wir sehen, der hat es ernst gemeint. Und dann diese ganzen Schicksalsschläge. So, wow, was soll das? Und er wendet sich an Gott und er sagt, was soll das? Und die Freunde kommen. Die trauern erstmal mit ihm großartig und danach fangen sie an, ihm zu erklären. Ja? Die wissen es ganz genau. Die sagen, also wenn du jetzt, wir sehen ja das Ergebnis, dir geht so schlecht, also du musst einfach massiv gesündigt haben. Das kann nicht anders sein. Wir haben hier eine Gleichung, ja, eine mathematische Gleichung, das kann gar nicht sein. Also du kannst es jetzt erzählen, was du willst und dann machst du da irgendwas heimlich und das wissen wir einfach nicht. Es kann nicht sein. Du musst einfach viel sündigen, dass du so viel Leid erträgst. Und dagegen lehnt sich Hiob auf, weil er sagt, hallo, das stimmt aber nicht. Ich finde das nicht fair. Es stimmt einfach nicht. Hiob behauptet ja nicht, dass er sündlos ist. Aber er sagt, es passt einfach nicht zusammen. Und wie viele Christen haben auch so etwas schon erlebt, dass sie sagen, es passt doch nicht zusammen, Gott. Warum passiert mir das? Ich finde es unfair. Und das Gute am Buch Hiob ist, Gott hat kein Problem damit. Gott begegnet Hiob. Er geht darauf ein, er begegnet ihm. Er hört ihm zu und ja gut, Gott hat auch nochmal sein Timing, ja. Gott lässt ihn nicht fernsteuern von Hiob oder so, aber doch wirklich, er begegnet ihm. Und dann zeigt Gott, wow, wie groß Gott ist. Nicht um ihn zu erniedrigen, sondern einfach nur mal, um die Realität zu zeigen. Und er zeigt ihm, wie groß er ist, wie Gott alles geschaffen hat und so weiter und so weiter. Fantastische Texte und Begegnungen, die Hiob hatte. Und dann, also er hat seine Frage angebracht, das ist nicht fair. Und dann irgendwann erkennt er, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife, sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Ich muss einfach anerkennen, du bist größer. Ich bin klein, du bist groß. Du lässt Dinge zu, ob ich die will oder nicht, es ist so. Aber ich darf bei dir sein. Und jetzt bin ich dir begegnet. Und jetzt hat mein Auge dich gesehen. Eine viel tiefere Beziehung zu Gott, als er vorher hatte. Und das ist übrigens ein Zeugnis, auch was auch heutzutage immer wieder stattfindet. Zum Beispiel der Fußballer Heiko Herrlich, mittlerweile Fußballtrainer, wurde krebskrank. Er ist ein gläubiger Christ damals schon gewesen. Er wurde krebskrank, ein Hirntumor. Und später in einem Interview hat er gesagt, es war die wichtigste Zeit meines Lebens. Weil er in dieser Zeit erkannt hat, was wirklich wichtig ist, Beziehung zu Gott, Beziehung mit Menschen, nicht viel Geld zu haben und diese Dinge. Und er wurde auch geheilt. Und er hat dieses Zeugnis. Und er sagt das Menschen. Und ich hoffe, ihr könnt es aushalten. Manche möchten nicht, dass man das so in dieser Balance predigt, weil sie wollen einfach nur hören, Gott heilt heute hier jetzt. Sie wollen nichts anderes hören. Scheuklappen? Nein, ich will nichts anderes hören. Ich will, dass das jetzt genau so passiert. Und mein Glaube basiert darauf, dass ich auch gar keinen anderen Gedanken zulasse. Ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig. Können wir es vielleicht schaffen, beides zu glauben? Dass Gott total gut ist und dass er uns heilen möchte und dass wir als seine Kinder, die ja begrenzt sind, wie Hiob, auch sagen können, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche die Hilfe jetzt, bitte komm, segne mich, heile mich, volles Programm. Und dann aber Gott Gott sein lassen. Wann wird es sein? Das weiß nur Gott. Das ist und bleibt in seiner Hand. So wie die Freunde von Hiob gesagt haben, du musst ein schlimmer Sünder sein, dass du so viel Leid hast und das falsch war. Das war eine mathematische Logik, die aber einfach nicht stimmt. Weil Gott wollte Hiob reifen lassen, was auch passiert ist. Nun haben meine Augen dich gesehen. Viel tiefere Beziehung zu Gott und Erkenntnis Gottes und Demut und Staunen über Gott. Aber gleichzeitig hatte Hiob auch ein Problem, denn Hiob hat die Rechnung genau andersrum aufgebaut. Er hat gesagt, weil ich doch alles richtig mache, habe ich doch den Anspruch drauf, dass es mir immer gut geht, dass ich nie ein Problem habe, dass alles immer bestens ist. So, er hat die mathematische Rechnung auch aufgestellt, aber eben andersrum aus seiner Sicht. Und Gott macht ihm eigentlich klar, hallo, ich handle nicht so. Ja, im Großen und Ganzen stimmt das. Es gibt Saat und Ernte, ja. Es gibt Dinge, die ich tue oder nicht tue und das hat Auswirkungen. Übrigens auch im Bereich von körperlicher Gesundheit jede Menge. Davon werden wir auch gerade zugeschüttet durch YouTubes und Podcasts und so weiter, wie man gesund leben soll. Und da ist viel Richtiges dran. Ja? So, wenn du dich ständig schlecht ernährst und wenn du dich wenig bewegst, wirst du krank. So, das hat weder der Teufel gemacht noch Gott. Okay, du hast einfach die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze einfach nicht beachtet. Und jetzt bist du krank. Dann darfst du immer noch Gott bitten, aber dann wäre es auch gut, gleichzeitig ein bisschen was zu lernen, wie ich denn gesünder leben kann. Ja? Weil welcher Vater sagt schon zu seinem Kind, ja, dein Lebensstil ist ganz totaler Schrott, aber ich werde dich einfach immer segnen, immer heilen, immer so. Das macht ja kein wirklicher Vater. Ein wirklicher Vater weist ja auch auf Dinge hin, die man lernen kann und die gut sind zu lernen. Ja? Genauso ist Gott, aber er ist natürlich auch gnädig und hilft gerne. So, Hiob hat gedacht, weil ich so fromm lebe und alles richtig mache, habe ich einen Anspruch bei Gott. Habe ich mehr verdient, ne? Und auch da verweigert sich Gott. Er möchte nicht, dass wir auf dieser Schiene mit ihm leben. Dass wir Dinge erarbeitet haben und sagen, das habe ich jetzt so verdient. Niemand hat die Gnade Gottes verdient. Niemand. Sondern Gott schenkt Gnade. So wie er es möchte, wann er es möchte, wie er es möchte. Und ja, er tut es gerne. Nicht falsch verstehen. Ich rede jetzt nicht von einem Tyrannen, aber er tut es gerne. Und er segnet und wir dürfen zu ihm kommen. Für Versorgung, ja, dass unsere Speicher voll sind. Ja. Wir ehren ihn mit dem, was wir haben und wir erwarten Gutes. Wir dürfen Gutes erwarten. Für Versorgung, für Heilung und wir dürfen das auch heute erwarten hier. Wollen wir das? Bitte ich das Lobpreisteam schon nach vorne. Und dass wir eine Zeit haben jetzt, wo wir diesen Jesus ehren. Würdig bist du. Seinen Namen ehren. Heilig halten in unserem Herzen. Vor ihm sind. Und ja, als seine Kinder gegenüber dem Vater. Mit allem, was uns schwer ist, was uns bedrückt. Ungelöste Konflikte. Stress am Arbeitsplatz. Körperliche Krankheit. Ein Kampf, jemandem was zu vergeben, der Verlust eines lieben Menschen oder was auch immer das Problem ist. Kein Problem ist für Gott zu klein. Er freut sich, wenn wir als seine Kinder zu ihm kommen und ihn bitten und ihm vertrauen. Und wenn wir dann so Zeiten haben, wo wir hier Zeugnisse hören, dann ist mir so wichtig zu sagen, das soll uns allen helfen, noch mal mehr zu glauben, er ist lebendig und er handelt heute. Was ich nicht möchte, ist, wenn wir hier solche Zeugnisse haben vom Endergebnis, dass sich dann andere schlecht fühlen, die denken, aber warum denn bei mir noch nicht? Ja, wir machen hier nicht Social Media, wo man nur immer das Beste postet. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die auf dem Weg sind, in den Herausforderungen des Lebens. Aber wir haben diese Zeugnisse, die glaubensstärkend sind und wir alle wissen, dass es mehr oder weniger lange Phasen gibt, wo das noch nicht da ist und wo wir uns aber auch umeinander kümmern und füreinander da sind und zusammenstehen und segnen und tragen, so wie Hiob eben auch eine Zeit lang ertragen hat sein Elend bevor es am Ende richtig gut wieder war. So ist unser Gott. Er möchte, dass es uns gut geht. Amen.